Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Markus Wolf am Mikrofon herzlich willkommen zu den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten am Mittag. Dazu gehört die Entscheidung über den Einstieg der Lufthansa bei der italienischen Staatsairline ITA Airways. Und bei einem anderen Auslandsdeal ist heute auch eine Entscheidung getroffen worden. Die Volkswagen-Tochter MAN Energy sollte an ein chinesisches Unternehmen verkauft werden. Doch die deutsche Bundesregierung spielt da nicht mit. Außerdem hören wir, wie es der Fahrradbranche in Deutschland geht und wie die USA Künstlerinnen und Künstler mit einem neuen Elvis-Gesetz schützen möchten. Und damit willkommen zu Wirtschaft am Mittag am 3. Juli 2024. Seit etwa einem halben Jahr plant die größte deutsche Airline, die Lufthansa, schon bei einer italienischen Konkurrenzfirma, der staatlichen Fluggesellschaft ITA Airways, einzusteigen. Eine große Airline, die eine andere große Airline kauft, das ruft die Europäische Kommission auf den Plan, denn die muss so einen Deal erst wettbewerbsrechtlich untersuchen. Heute hat die Europäische Kommission ihre Entscheidung zum geplanten Italien-Deal der Lufthansa verkündet und ich kann zu dieser Entscheidung jetzt mit unserem Korrespondenten in Brüssel, mit Moritz Küpper, sprechen. Moritz, wie fiel denn die Entscheidung aus?
Nun, Sie haben es ja schon angedeutet gesagt, grünes Licht aus Brüssel. Die EU-Kommission hat dem Einstieg der Lufthansa bei ITA Airways zugestimmt, nach zuvor dann doch jahrelangem Ringen, nach langen Verhandlungen eben zwischen der EU-Wettbewerbsbehörde, den Fachleuten der Kommission, der italienischen Regierung, die ja immer noch Besitzer der Airline ist, und natürlich der Lufthansa. ITA Airways wird ja zu 100% vom italienischen Staat kontrolliert. Die Lufthansa selbst ist ja auch schon auf dem italienischen Markt tätig mit Air Dolomite. Und will diese Airline, die ja Nachfolgerin von Alitalia ist, das kennen wohl manche, kaufen. Ende 2023 war zunächst die Übernahme von 41% vereinbart worden. 325 Millionen Euro sollen dafür bezahlt werden. Später dann die vollständige Übernahme. Und auch der italienische Staat hat ein Interesse daran, denn diese Fluggesellschaft, die wurde stark oder musste stark subventioniert werden. Deswegen dieses Konstrukt jetzt.
Und vielleicht nochmal die Frage, warum möchte die Lufthansa überhaupt ITA übernehmen? Was ist die Motivation dahinter?
Nun, es gab ja auch eine Pressekonferenz vor gut einer Stunde in Rom. Da wurde das Ganze begrüßt vom italienischen Staat, auch von der Lufthansa selbst. Und die Lufthansa will sich wohl neue Optionen eröffnen, unabhängiger machen von dem ja durchaus schwierigen Heimatmarkt in Deutschland. Denn Deutschland ist der Lufthansa schon seit Jahrzehnten zu klein. Das haben andere Zukäufe in der Vergangenheit gezeigt. Swiss, Austrian Airlines, auch Brussels Airlines. Und es gibt dann eine weitere, dennoch starke Abhängigkeit von eben diesem streikanfälligen deutschen Markt. Und damit will man, indem man sich internationalisiert und diversifiziert, davon unabhängig machen. Außerdem ist Italien mittlerweile für die Lufthansa ein ganz wichtiger Markt. Auch Rom ein ganz besonderes Drehkreuz neben Frankfurt eben. Insofern ist dieser Schritt aus Sicht der Lufthansa durchaus folgerichtig.
Und wir haben schon gehört, die Kommission hat lange um diese Entscheidung gerungen. Welche Bedingungen hat die Kommission denn jetzt für die Übernahme gestellt?
Nun, die Bedenken waren die klassischen. Laut EU-Wettbewerbskommissarin Margret Vestager gab es eben die Befürchtung, dass dieser Zusammenschluss für die Verbraucher sich eben nachteilig auswirken konnte. Sie sagte, in einer Zeit, in der Verbraucher mit höheren Preisen für Flugreisen konfrontiert sind, ist es sehr wichtig, diesen Wettbewerb in diesem Sektor zu unterhalten. Und das betrifft nun eben im Grunde genommen drei Ebenen. Also einmal die Kurzstrecke, die Langstrecke und dann eben die besondere starke Stellung von ITA Airways an dem Flughafen Mailand-Linante. Und auch für all dieses sind jetzt eben Regelungen getroffen worden, dass man dort eben konkurrierenden Fluggesellschaften notwendigen Mittel zur Verfügung stellen muss, Direktflüge zwischen Rom und Mailand beispielsweise anzubieten. Und eben auch auf der Langstrecke nach Nordamerika muss eben Alternativen geschaffen werden. Genauso eben werden Slots auf diesem Flughafen Mailand-Linante abgegeben, um all diese Bedenken zu zerstreuen.
Grünes Licht also für das Lufthansa-Investment in Italien. Vielen Dank an Moritz Küpper in Brüssel. Von einem Auslandsinvestment zu einem anderen. Vor gut einem Jahr war die Aufregung groß, als der staatliche chinesische Logistikkonzern Costco bei einem Hamburger Hafenterminal angestiegen ist. Bis dieser Schritt genehmigt wurde, hat es damals wochenlange Diskussionen gegeben. Im Vergleich dazu lief die Debatte über den geplanten Verkauf einer strategisch wichtigen Tochterfirma von MAN, die auch zum VW-Konzern gehört, nach China jetzt fast geräuschlos ab. Heute hat nämlich die Bundesregierung Fakten geschaffen und den geplanten Deal abgeräumt. Der umstrittene Verkauf wurde gestoppt. Über das Warum der Entscheidung Steffen Wurzel.
MAN darf seine Gasturbinensparte nicht wie geplant nach China verkaufen, wegen der Nähe des Käufers zum Militär der Volksrepublik. Das Bundeskabinett legte am Vormittag ein Veto ein zum geplanten Geschäft, und zwar unter Berufung auf das Außenwirtschaftsgesetz. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte in Berlin, ausländische Investitionen in Deutschland seien willkommen. Es gebe aber die Einschränkung,
dass wir Techniken, die für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder die Gefahr der öffentlichen Sicherheit und Ordnung relevant sind, dass wir die schützen vor Informationsabfluss oder vor der Beeinflussung oder dem Einfluss von Ländern, die uns vielleicht nicht immer nur freundschaftlich verbunden sind.
MAN gehört zum Volkswagen-Konzern und wollte seinen Bereich für Gasturbinen namens MAN Energy Solutions an das chinesische Unternehmen CSIC Longjiang verkaufen. Der Mutterkonzern dieses Kaufinteressenten ist die staatliche China State Ship Building Corporation. Sie ist eng verbunden mit dem chinesischen Militär. Genauer gesagt mit der Marine der Volksrepublik. Chinas Staatsführung vergrößert und modernisiert seit einigen Jahren die Marineflotte der Volksrepublik. Viele moderne Kriegsschiffe werden mit Gasturbinen angetrieben und deswegen sagen Fachleute, dass das chinesische Militär die technische Expertise der MAN-Gasturbinentochter gut gebrauchen könnte. MAN Energy produziert und wartet zurzeit an den Standorten Oberhausen und Zürich Gasturbinen mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Volkswagen-Tochter hatte schon gestern angekündigt, die Entscheidung der Bundesregierung zum Verkauf zu akzeptieren. Der grünen Bundestagsabgeordnete Mike Außendorf begrüßte das Verkaufsveto der Bundesregierung. Die Ignoranz des VW-Mutterkonzerns gegenüber den Risiken im China-Geschäft sei erschreckend, erklärte Außendorf, der unter anderem im Bundestagswirtschaftsausschuss sitzt. Chinas Militäraktivitäten auf den Weltmeeren haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, vor allem im Pazifik. Mit mehreren benachbarten Staaten hat China dort Gebietsstreitigkeiten, zum Beispiel mit den Philippinen.
Ein blockierter Verkauf der MAN-Tochter nach China also. Und das ist ja nicht der erste Fall, in dem die Bundesregierung so eine Investition blockiert. Wir geben dafür jetzt an Jan Plate in Frankfurt an die Börse für ein vertiefendes Gespräch zum Thema.
Ja, das Börsengespräch mit David Kohl, dem Chefvolkswirt vom Bankhaus Julius Bär. Danke, dass Sie live hierher gekommen sind. Ja, wie sehr sehen Sie einen Trend, dass eben die Bundesregierung immer öfter Verkäufe nach China verbietet?
Ja, diesen Trend gibt es auch. Gleichzeitig muss man sagen, das kommt auch von der anderen Seite. Also die Übernahmen von chinesischen Firmen in Deutschland, in Europa, hat ohnehin nachgelassen. Und das liegt aber an anderen Dingen als wirklich dem Verbot, sondern das liegt an dem Trend, dass eben den chinesischen Firmen schlicht das Geld fehlt, dass es eben nicht mehr so viel profitable Firmen gibt. Und das war ein Trend, den man schon beobachtet. Und jetzt kommt es natürlich nochmal von der anderen Seite und natürlich in diesen Gebieten, die irgendwie was mit militärischer Nutzung zu tun haben.
Aber eben auf Branchen geschaut. Welche Branchen wären besonders betroffen, müssen in Zukunft vielleicht besonders aufpassen sozusagen?
Ja, das spannt sich natürlich vom Industriebereich, vom ganz klassischen, bis aber natürlich auch zum Hightech-Bereich. Und wir sehen jetzt ja mit den militärischen Auseinandersetzungen, die wir ja haben, dass sich auch hier die militärische Kriegsführung und eine Nachfrage extrem ändert, extrem stark verschiebt in den elektronischen Bereich, in den digitalen Bereich, in den Drohnenbereich. Das heißt, all diese Dinge vergrößern eigentlich das Feld, wo dann die Regierung vielleicht ein Wörtchen mitreden möchte.
Wir hatten es im Beitrag schon so ein bisschen gehört. China will seine Flotte, die größte der Welt, modernisieren. Mit Gasturbinen könnten die Kriegsschiffe deutlich effizienter betrieben werden als mit Diesel. Volkswagen hatte die Einsetzbarkeit der Gasturbinen und der Technologie für diesen Zweck, Insidern zufolge, bezweifelt. Ja, reagiert die Bundesregierung ein bisschen übersensibel?
Da müsste man sich die Unterlagen wirklich, glaube ich, ganz genau anschauen. Man muss natürlich verstehen, dass der Verkäufer, also Volkswagen in dieser Hinsicht, das Risiko bewusst oder das ist natürlich in seinem Interesse, das runterzuspielen, weil man eben das Geschäft machen möchte. Man bekommt ja einen Kaufertrag daraus. Das heißt, hier ist man natürlich kein neutraler Beobachter, sowohl von der Bundesregierung, die bestimmt eine gewisse Vorsicht walten lässt, weil das eben auch eine öffentliche Debatte mitbestimmt und natürlich dann von der Wirtschaftsseite von Volkswagen ist natürlich nachvollziehbar, dass man hier das Risiko hinunterspielt.
Stichwort Dual Use. Das bedeutet ja, Produkte können sowohl im Alltagsleben genutzt werden, aber auch militärisch eingesetzt werden. Wie sehr ist da die deutsche Bundesregierung, aber mittlerweile auch andere Regierungen sozusagen sensibler und vorsichtiger?
Da ist man sensibler geworden. Nicht zu vergessen, die größte Wirtschaftsmacht und der Welt, die USA, hat ja extrem viel Handelsstreitigkeiten auch vom Zaun gebrochen, wegen eben der Sicherheitsproblematik, die damit zusammenhängt. Und die hängt sich immer in dieser zweifachen Nutzung an. Und natürlich sind da Dinge vorstellbar, was vielleicht gar nicht so viel dazu beiträgt. Aber wir sprechen hier wirklich von Dingen, wenn man in dem modernen Bereich wirklich hier neue Technologien akkumulieren kann für eben dann den potenziellen militärischen Rivalen.
Europa ist ein wichtiger, sehr wichtiger Markt für China. Kann Deutschland als größte Volkswirtschaft der Eurozone da über die Blockade Firmen nach China zu verkaufen gegenüber China Stärke zeigen, chinesischen Machthunger begrenzen?
Gut, es hilft natürlich, hier ein Auge offen zu halten. Sagen wir es mal so, ob man hier wirklich dann die aktive Rolle übernimmt, den Machthunger zu dämpfen, da glaube ich, da greift man etwas zu weit.
Wenn wir nochmal auf das schauen, was wir jetzt besprochen haben, die Beziehungen zwischen Deutschland und China, verhärten und verschlechtern die sich?
Es ist sicherlich so, dass eben aufgrund der Rivalitäten und aufgrund der geopolitischen Lage, in dem man wirklich deutlich andere Ziele verfolgt und auch vergessen Sie nicht, China ist inzwischen in einem Stadium angelangt als Ökonomie, wo man ökonomisch eben nicht mehr so stark wachsen kann. Die Bevölkerung wächst nicht mehr, die Produktivität wächst nicht mehr so stark. Das heißt, natürlicherweise wird man sich umschauen, hier auch auf der geopolitischen Ebene den Machthunger, die Ausweitung zu erfüllen, und damit macht es China tatsächlich einen Rivalen. Wir reden hier wirklich gerade von der Rivalität, was die Seewege angeht. Da ist nicht nur die Philippinen zu nennen, sondern auch Taiwan. Das ist ein sensibler Punkt und da ist man gut beraten, wenn man diesen dann auch in der Politik entsprechend reflektiert.
Dankeschön für den Besuch und die Einschätzungen. David Kohl, der Chefvolkswirt vom Bankhaus Julius Bär. Danke.
Vielen Dank auch von mir und Jan Plate. Neben der Debatte um das China-Geschäft hat heute, wir haben es schon gehört, das geplante Lufthansa-Engagement bei der italienischen Fluglinie ITA grünes Licht bekommen. Wie kommt das bei Anlegern an?
Also die Lufthansa erreicht damit ja nach mehreren Anläufen das Ziel, in Italien, ihrem zweitwichtigsten Markt nach den USA, zu wachsen. Und die Aktien der Lufthansa verteuern sich um 2,5%. Und mit dem Stichwort Italien noch der Blick auf den Rüstungskonzern Rheinmetall aus dem DAX. Rheinmetall steht einem Bericht des Handelsblattes kurz vor einem milliardenschweren Rahmenvertrag aus Italien für Panzer. Und die Aktien von Rheinmetall im DAX, die steigen sogar um 4%.
Und schauen wir einmal noch auf den Gesamtmarkt. Wo steht der DAX zum Mittag?
Ja, der DAX kann zulegen und steigt um rund 1% auf 18.349 Punkte. Die Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell beim Notenbankertreffen im portugiesischen Sintra kommt gut an, heißt es, weil die Erwartungen einer ersten US-Zinssenkung im September weiter geschürt und hochgehalten wurden. Außerdem schwindende Aussichten auf einen rechten Durchmarsch bei der Parlamentswahl verschaffen Frankreich am Kapitalmarkt entlang. Der sogenannte Risikoaufschlag, den Investoren für französische Anleihen verlangen, der hat sich verringert. Und damit auch der Blick auf die deutschen Anleihen, die deutschen festverzinslichen Wertpapiere, die sind heute ein bisschen weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei 2,64%.
Und schauen wir noch auf einen Einzelwert, auf CureVac. Die sind bekannt für die Corona-Impfstoffe. Der Staat ist auch dort beteiligt. Jetzt gibt es einen Deal mit GlaxoSmithKline. Wer steckt da dahinter?
Ja, CureVac verkauft den Löwenanteil seiner Forschungspipeline an den britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline und damit das finanzielle Überleben bis 2028 zu sichern. Dazu verschärft das Tübinger Unternehmen den Sparkurs und will mehr Stellen abbauen als zunächst geplant. Die Aktien von CureVac, die springen um etwas mehr als 20% nach oben. Nun noch der Blick auf den Währungsmarkt. Der Euro notiert bei einem Dollar 0,761 und der Goldpreis, der verteuert sich um rund 16 Dollar im Vergleich zu gestern Mittag. Der Goldpreis notiert bei 2.345 Dollar.
Vielen Dank an Jan Plate an der Börse in Frankfurt. Eine Branche, die für gewöhnlich nicht an der Börse auftaucht, aber sehr wohl im Alltag vieler Menschen eine Rolle spielt mit ihren Produkten, ist die Fahrradbranche. Heute wurde die Eurobike in Frankfurt am Main eröffnet. Nach Jahren der Rekorde ist die Stimmung etwas gedämpfter im Zweiradland. Gregor Lischke hat sich vor Ort umgesehen.
Ich habe einen Fingersensor und kann mit meinem Fingerabdruck, kann ich das Schloss öffnen, dann piept's.
So funktioniert beispielsweise das biometrische Fahrradschloss eines bekannten deutschen Herstellers für Sicherheitsschlösser.
ja, ich brauche eben keinen Schlüssel mehr, ich kann bis zu 20 Finger einprogrammieren.
An einem anderen Stand auf der Eurobike, der nach eigener Aussage weltweit größten Fachmesse für Fahrräder, präsentiert ein portugiesisches Startup stolz ein filigranes Hochleistungsrad.
This is actually also 3D-printed. 3D-printed carbon saddle.
Inklusive hauchdünnem Fahrradsessel aus dem 3D-Drucker. In starkem Kontrast dazu die schweren, sogenannten SUV-Bikes, die überall in den Messehallen zu finden sind und von den deutschen Premium-Herstellern und ihren Vertretern präsentiert werden.
Weil es natürlich jetzt sehr breite Reifen hat und grundsätzlich die Rahmenkonstruktion auch sehr breit aufbaut.
Geländegängige und reichweitenstarke Fahrräder wie diese sollen dem so wichtigen E-Bike-Segment weiter Schwung verleihen.
Im Endeffekt ist es klar, dass das Fahrrad auf einem Wachstumspfad weiterhin sein wird, auch wenn jetzt im Moment die 2 Jahre ein bisschen ruckelig sind.
Sagt Vasilis von Rauch, Geschäftsführer des Branchenverbands Zukunft Fahrrad. Was er mit ruckelig meint, der Absatz der Fahrradindustrie schwächelt. Nach dem Corona-Boom ist deutlich mehr Ruhe auf dem Markt eingekehrt. Laut dem Verband der Fahrradindustrie, ZVI, wurden im ersten Drittel diesen Jahres gut 20% weniger Fahrräder verkauft als noch im Vorjahreszeitraum. Bei dem so wichtigen E-Bike-Segment schlägt ebenfalls ein minimaler Rückgang zu Buche. Gleichzeitig stehen bei den Händlern und Herstellern die Lager noch voll. Etwa doppelt so viele Fahrräder und E-Bikes wie in normalen Jahren warten dort noch auf einen geeigneten Abnehmer.
Also die Tendenz, der Verkauf ist halbwegs in Ordnung, aber die Lager sind voll, deswegen ist Produktion gedrosselt, Export gedrosselt. Das sieht man deutlich.
Meint Burkhard Stork vom Verband der Fahrradindustrie ZVI. Hoffnung macht der Branche allerdings ein stark wachsendes Segment. Das Dienstrad-Leasing. Beim Dienstrad-Leasing können Arbeitnehmer, ähnlich wie beim sogenannten Dienstwagenprivileg, über den Arbeitgeber ein Dienstfahrrad beziehen und auch privat nutzen. Die entsprechende Leasingrate wird vom Bruttolohn abgezogen, sodass ein steuerlicher Vorteil entsteht. Das kommt gut an. Rund 2 Millionen Diensträder wurden so in den letzten Jahren in den Markt gebracht. Das alles dank jährlicher Wachstumsraten von um die 50%, heißt es in einer Auswertung des Beratungsunternehmens Deloitte.
Und auch von 2024 kann man davon ausgehen, dass es nochmal deutlich nach oben gehen wird. Trotz der insgesamt ja schwierigen Lage, das Leasing bildet da schon in gewisser Weise eine Ausnahme und ist auch sowas wie eine Versicherung für die Branche an der Stelle.
Erklärt Vasilis von Rauch, Geschäftsführer des Branchenverbands Zukunft Fahrrad. Was die Hersteller auch besonders freut, beim Dienstrad gönnen sich die Kunden deutlich häufiger auch die deutlich teureren Premium-Modelle. Es sind solche Entwicklungen, die die Branche trotz des erwähnten ruckeligen Jahres optimistisch stimmen. Das, wie auch die Hoffnung auf einen langen Sommer, der das nasskalte Frühjahr und die damit verbundene Kaufzurückhaltung der Kunden wieder vergessen lässt.
Das Fahrrad ist ein großartiges Fahrzeug. Es wird insbesondere als E-Bike überwiegend in Deutschland gebaut, sichert viele Arbeitsplätze und es hat seine beste Zeit noch vor sich.
Glaubt zumindest Burkhard Stork vom Branchenverband der Fahrradindustrie.
Ein Beitrag von Gregor Lischka. Und wenn Sie die Stimme eines wohlbekannten Sängers oder einer Ihnen bekannten Sängerin hören, dann gehen Sie vermutlich davon aus, dass diese authentisch ist, extra für diese Aufnahme aufgenommen. Eine Unikataufnahme quasi. Mit künstlicher Intelligenz lassen sich jedoch sogar die Stimmen verstorbener Künstlerinnen und Künstler nutzen und für neue Lieder einsetzen. Was vor allem die Frage aufwirft, wem gehört diese Stimme dann und wem gehört dann dieser Song? Im US-Bundesstaat Tennessee gilt seit dieser Woche der sogenannte Elvis Act, ein Gesetz, das eine Art Urheberrecht auf die Einzigartigkeit der eigenen Stimme, des Gesichts und des Körpers etabliert. Vor allem die Stimmen von Musikerinnen und Musikern sollen so vor künstlicher Intelligenz geschützt werden. Ein Beitrag von Isabel Karras.
Der echte Elvis Presley oder doch eine KI-Software, die seine Stimme geklont hat? In Tennessee soll sich diese Frage am besten nicht mehr stellen. Denn dort gilt nun ein Gesetz, für das auch Gouverneur Bill Lee bei der offiziellen Verkündung erst einmal Luft holen muss.
It's called the Ensuring Likeness, Voice and Image Security Act, ELVIS Act, the Elvis Act.
Das Gesetz für die Gewährleistung zum Schutz der Unversehrtheit der Stimme und des Abbildes. Abgekürzt heißt das auf Englisch dann Elvis Act. Natürlich kein Zufall. Denn schon 1984, nur wenige Jahre nach dem Tod von Elvis Presley, gab es in Tennessee eine ähnliche Regelung. Die Grundlage des neuen Elvis Acts. Der Grund? Ein Streit um die unbefugte Verwendung seines Namens und Bildnisses.
Das ursprüngliche Gesetz wurde zum Teil wegen der Dinge eingeführt, die damals passiert sind. Als Leute, die Identität von Elvis geklaut haben. Das passt also. Aber es bleibt ein netter Name für ein sehr ernstes Thema.
Nämlich eine Art Urheberrecht auf die Einzigartigkeit des eigenen Körpers, Gesichts und der eigenen Stimme zu etablieren. Wer gegen das Gesetz verstößt, muss mit Geldstrafen bis zu $2,500 rechnen. Auch Haftstrafen sind möglich. Und dank der neuen Änderungen gilt der Elvis Act auch, wenn KI genutzt wird, um Stimmen zu klonen. Gouverneur Lee begründet das so.
Wenn ihr Künstlerinnen, Toningenieure oder Produzenten seid, habt ihr eine Gabe. Und die darf nicht kopiert oder gestohlen werden. KI, so nützlich sie auch sein kann, wenn sie richtig eingesetzt wird, kann auch die Karriere eines Künstlers zerstören.
Und Karrieren gibt es gerade in Tennessee mit seinen Musik-Hotspots Nashville und Memphis genug. Laut Gouverneur Bill Lee tragen diese rund $6 Milliarden zum Bruttoinlandsprodukt des Bundesstaates bei. Nirgendwo sonst würden so viele Menschen in der Musikindustrie arbeiten.
Our state has more workers in the music industry than any state in the country. This industry is incredibly important, not only to Tennessee, but to the world.
Doch Stand jetzt ist Tennessee der einzige Bundesstaat in den USA, der Kreative speziell vor dem Zugriff von KI schützt. Dr. Moya McTeer reicht das nicht aus. Sie vertritt die Human Artistry Campaign, eine Initiative, die betont, wie wichtig echte Menschen sind, wenn es um Musik geht.
Ich bin froh, dass es in Tennessee jetzt dieses Gesetz gibt, aber für die Zukunft wünsche ich mir diese Art von Schutz in allen Bundesstaaten. Genau das wollen wir mit unserer Kampagne erreichen.
Auch der US-Kongress in Washington arbeitet an einem KI-Gesetz, doch das war zuletzt zu Beginn des Jahres ein Thema. McTeer hofft, dass aus Tennessee frischer Wind in die Hauptstadt kommt.
Der Elvis Act wurde einstimmig verabschiedet. Das passiert in Tennessee nicht so oft. Es gibt also eindeutig eine überparteiliche Unterstützung. Und ich sehe, dass auch die Öffentlichkeit und viele Künstlerinnen und Künstler das gut finden. Sie wollen ihre Arbeit und ihr Erbe schützen.
Der neueste Versuch aus Tennessee hätte sicher auch Elvis Presley gefallen.
Und am Schluss der Sendung schauen wir noch in die Kommentarspalten der Wirtschaftspresse. Darin geht es unter anderem um den Bundeshaushalt für das kommende Jahr.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung erläutert, mehr Geld für die Verteidigung ausgeben, ohne anderswo zu kürzen, das ginge nur über eine Ausweitung der Verschuldung, zu der SPD und Grüne greifen würden. Mit der FDP ist eine Flucht in den Kredit aber nicht zu machen. Als kleinste Partei muss die FDP große Töne spucken, um ernst genommen zu werden. Auf die Quadratur des Kreises, die die Ampel nun bis zur Monatsmitte vorstellen will, darf man gespannt sein. Das Handelsblatt stellt fest, der Etat ist zu einer Projektionsfläche dafür geworden, ob die drei Regierungsparteien im Rahmen der Ampel ihren Markenkern bewahren können. Für die SPD geht es um nicht weniger als die Rettung des Sozialstaats, für die Grünen um die Rettung des Klimas und für die FDP um die Rettung der Staatsfinanzen. Alle drei Parteien sind in den Verhandlungen so hoch auf die Bäume geklettert, dass sie nun kaum wieder herunterkommen. In allen werden daher bereits Exit-Szenarien durchgespielt. Thema in der Börsenzeitung sind neue Daten zur Inflation. Für die Europäische Zentralbank müsse klar sein, dass sie mit Zinssenkungen sehr vorsichtig umgehen muss. Auf keinen Fall darf sie zu stark lockern, bevor klar ist, dass die Inflation nachhaltig auf 2% fallen wird. Die Juni-Daten sind nicht dafür geeignet, diese Zuversicht zu stärken. Eine Zinssenkung im September, um den Restriktionsgrad der Geldpolitik zu verringern, liegt weiter im Bereich des Möglichen. Ob, wie von den Finanzmärkten erwartet, im Dezember eine weitere Zinssenkung folgen wird, ist jedoch nun ein wenig fraglicher geworden. Die Süddeutsche Zeitung gibt zu bedenken, Währungshüter, die eine hohe Inflation nur langsam bremsen konnten, verlieren in der Bevölkerung an Vertrauen. Eine Notenbank, die Verluste macht, büßt Reputation ein. EZB-Präsidentin Lagarde und ihre Kollegen haben sich angreifbar gemacht. Die EZB besitzt zwar noch die Macht, Geld zur Verfügung zu stellen, doch die aktuellen Probleme lassen sich nicht mit der Druckerpresse lösen.
Und das war Wirtschaft am Mittag für heute. Diese Sendung finden Sie wie immer auch in der Deutschlandfunk-App und auf allen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Markus Wolf. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft.